Und heute hören wir eine Geschichte, liebe Schwestern und Brüder. Das ist ja auch so in der Adventszeit guter Brauch, dass man Geschichten erzählt. Und ich erzähle euch auch eine. Eine, die aber schon der Evangelist Lukas erzählt und die in der Bibel steht. Kapitel 3 seines Evangeliums ab Vers 1. Eine alte Geschichte, die wir da hören. Von einem, der ein Vorbereiter ist. Einer, der für einen anderen arbeitet. Er selber ist gar nicht so wichtig. Aber der, für den er Vorbereitungen trifft, der ist wichtig. Der, von dem wir jetzt hören, der hat eigentlich nur eine Nebenrolle. Aber die muss ja auch besetzt sein. Und ohne ihn ist die Geschichte, um die es geht, auch nicht zu erzählen. Und diese Geschichte beginnt so. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Antipas regierte in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis. Lysanias regierte in Abilene. Die obersten Priester waren Hannas und Kaiphas. Johannes, der Sohn von Zacharias, hielt sich noch in der Wüste auf. Dort erging an ihn der Ruf Gottes. Ja, es war einmal, so beginnen Märchen, aber hier werden konkrete Zahlen und Namen genannt. Denn hier wird kein Märchen erzählt. Hier wird Geschichte erzählt. Hier wird eine Geschichte erzählt, die in der Weltgeschichte passiert, historisch greifbar, an einem Datum. Mitten in der Weltgeschichte macht Gott Geschichte. Geschieht etwas, was die Welt verändert. Und man kann das Datum benennen. Im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Das ist in unserem Kalender das Jahr 28 nach Christus. Und dann schwenkt die Kamera sozusagen von der Hauptstadt des römischen Weltreichs rüber zur kleinen Provinz Syrien-Palästina und die Namen derer werden genannt, die dort das Sagen haben. Pontius Pilatus, der Statthalter und die Fürsten der Herodes-Familie, so ein Clan, der sich überall auf die Trönchen gesetzt hat, sozusagen, abhängig aber und untertan den römischen Besatzern. Und nach der relativ langen Aufzählung fällt dann der entscheidende Satz. Da erging in der Wüste der Ruf Gottes an Johannes, den Sohn von Zacharias. Inmitten der großen und kleinen Weltgeschichte spricht und handelt der, der diese Welt verändert. Noch völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit in Judäa, in Jerusalem, in Athen und Rom. Aber Gott spricht zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, und spricht zu ihm in der Wüste. Ja, wir werden heute in die Wüste geführt, liebe Schwestern und Brüder. Und wir sollen sehen, Johannes, wie er da steht, vor uns steht, fremd, verwegen, lange Haare, krauser Bart, trägt einen Mantel aus Kamelhaaren, lebt von wildem Honig und Heuschrecken, hat kein Zuhause, keinen Beruf, keine Freunde. Einsam und allein lebt er in der Wüste und hört Gottes Wort. Hört das Wort dessen, der kommt, der in unsere Welt kommt. Und Johannes hört und geht und predigt. Absatz 3. Lesen wir. Da machte er sich auf und durchzog die ganze Gegend am Jordan und verkündete: Kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Schon im Buch des Propheten Jesaja steht: In der Wüste ruft einer. Macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Ebnet ihm die Straßen. Füllt alle Täler auf. Tragt Berge und Hügel ab. Beseitigt die Windungen und räumt die Hindernisse aus dem Weg. Dann wird alle Welt sehen, wie Gott die Rettung bringt. Und die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Dabei sagt Johannes eigentlich nichts Besonderes. Er spricht Worte aus Jesaja 40, die wir auch kennen, spätestens seit eben. Johannes liest quasi aus der Bibel vor, nicht mehr und nicht weniger. Und trotzdem sind es Worte, die Menschen in Bewegung setzen. Menschen scharen aus Jerusalem, aus der Umgebung, aus ganz Israel, machen sich tatsächlich auf den Weg, den relativ langen und beschwerlichen, zu diesem komischen Prediger. Und sie spüren, hier erzählt einer nicht nur schöne Geschichten, die uns nett unterhalten. Hier liest einer nicht nur irgendwas vor, sondern hier hat einer wirklich was zu sagen. Hier spricht einer, der Vollmacht hat, der eine Ansage macht, die wir nicht überhören dürfen. Alle Welt wird sehen, wie Gott die Rettung bringt. Und ja, Gott wird sie nicht sachlich neutral bringen. Er wird sie persönlich bringen und mit vollem Einsatz. Die Rettung kommt in dem Retter, der kommt. Dem Heiland Gottes. Und alle Menschen werden ihn sehen. Und deshalb macht den Weg bereit. Ebnet dem Herrn den Weg. Ebnet ihm die Straßen. Und die Menschen kommen und hören. Und wir stellen uns gerade mal vor, wir stehen auch da mit diesen Scharen vor dem Prediger Johannes. Und es wird ganz still. Und wir hören, was er uns zu sagen hat. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch eure Taten, dass ihr es mit der Umkehr ernst meint. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Die Axt ist auch schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Nein, Johannes beginnt seine Rede nicht mit liebe Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid. Auch nicht mit sehr geehrte Damen und Herren. Auch nicht vertraulicher, meine lieben Freunde. Nein, ihr Schlangenbrut ist seine Anrede. Das ist nicht die Rede eines Politikers, der Stimmen gewinnen will. Das ist auch nicht die Ansprache eines Menschen, der sich einschmeicheln will. Das sind die Worte des Täufers, der einzig und allein will, dass dem Herrn der Weg bereitet wird. Das will er selber tun und das will er, dass die Menschen tun. Und da steht er vor uns und stellt uns in Frage. Unser Leben, unsere Pläne, unsere Sicherheiten, alles stellt er in Frage und reißt uns die Maske vom Gesicht, die Maske unserer Frömmigkeit, unserer Spiritualität, auf die wir uns was einbilden womöglich. Der Herr kommt, der Herr der Welt kommt. Und nur das zählt, nur das ist wichtig. Und dass ihr bereit seid. Und nicht nur irgendwie tief im Herzen, innerlich, heimlich, verborgen. Nicht nur mit Mund und Lippen, sondern aktiv, mit eurem ganzen Leben. Seht ihr den Maulbeerfeigenbaum da am Ufer? Der ist am Verfaulen, ist morsch. Der trägt keine Früchte mehr, sagt Johannes. Und sein Blick ruht auf uns. Unangenehm. Und so geht's weiter. Genauso ist es mit euch. Gott will seine Herrschaft aufrichten. Aber dazu kann er keine verdorbenen Menschen gebrauchen. Und schon hat er die Axt angelegt, um die vertrockneten Bäume an der Wurzel abzuschlagen und sie ins Feuer zu werfen. Das Gericht ist nah. Der Messias kommt. Und wer für ihn und Gottes neue Welt bereit sein will, der muss sein Leben ändern. Jetzt. Und zum Zeichen dafür taufe ich euch mit Wasser, sagt Johannes. Und die Leute laufen nicht weg und sagen, was für ein Spinner, haben wir uns geirrt? Nein. Die Menschen lassen sich ansprechen. Sie lassen sich ansprechen und sie sind bewegt und aufgerüttelt von Johannes' Rede. Sie möchten das, was er sagt, bereit sein für den Herrn. Sie möchten bereit sein für den Herrn. Und wir sehen, wie sie zu Johannes gehen und sich taufen lassen im Wasser des Jordan. Das haben wir vielleicht irgendwelche Bilder im Kopf von irgendwelchen Filmen. Aber das ist nicht Show, was hier passiert. Das ist nicht Show, das ist ehrlich. Sie wollen bereit sein, wie Johannes, Wegbereiter sein für den Herrn, für den kommenden Messias. Sie wollen ihr Leben ändern. Und sie fragen ganz praktisch nach den Konsequenzen. Was sollen wir denn tun? Ab Vers 10. Was sollen wir denn tun? Und Johannes' Antwort war, wer zwei Händen hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer etwas zu essen hat, soll dem etwas geben, der hungert. Auch Zolleinnehmer kamen und wollten sich taufen lassen. Zöllner, Sünder, ne? Kollaborateure. Kommen und wollen sich taufen lassen und fragten ihn, Lehrer, was sollen wir tun? Und seine Antwort war, verlangt nicht mehr, als was festgesetzt ist. Keine Korruption. Amen. Wunderbar. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Soldaten kommen und fragen, was sollen wir denn tun? Söldner, in unserem Verständnis eher Söldner. Ne? Die Antwort war, beraubt und erpresst niemand. Missbraucht nicht eure Macht. Gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Das sind ernste Fragen, die die Menschen da stellen. Ernste Fragen. Das ist nicht nur eine oberflächliche Gemütsbewegung. Das hat mich gerade mal so ein bisschen gepackt. Ne? Bin so gerührt. Oder auch voller Angst. Vor einigen Jahren habe ich gelesen, fliegt ein Flugzeug von Rom nach Frankfurt und über den Alpen fallen drei Motoren aus. Und was macht man in so einem Fall? Der Pilot lässt 12.000 Liter Treibstoff ab, damit es keine große Explosion gibt. In der vorderen Reihe soll ein Komiker gesessen haben, der seine Witze reißt, um die Mitpassagiere ein bisschen abzulenken und zu trösten. Und schließlich landet das Flugzeug auf irgendeinem Acker. Sie kommen sicher runter, nichts explodiert, alles ist gut, alle sind gerettet. Wendet sich der Komiker an die Passagiere, die immer noch ein bisschen blass um die Nase sind und frotzelt so ein bisschen. Nun, meine Damen und Herren, jetzt können Sie ja alle wieder zu Ihren schlechten Gewohnheiten zurückkehren, die Sie vor 20 Minuten noch aufgeben wollten. Das kennen wir wahrscheinlich, ne? So. Und da spottet einer zu Recht über falsche Buße, aus Angst geboren, mit Gott einen Deal machen. Ne? Wenn du mich nochmal davonkommen lässt, dann mach ich irgendwas. Und wie schnell ist das vergessen? Aber wir kennen auch Geschichten von echter Buße, Geschichten einer echten Lebenswende, nach der alles anders ist. Das kennen wir auch. Haben hier schon manche gehört, hier vorne. Erzähle euch heute ein berühmtes Beispiel von einem berühmten Dichter. Der hat mal so geschrieben. Ich kam mir vor wie ein Mensch, den man
in einen Kahn setzte und dessen unerfahrene Hände man die Ruder gelegt hatte. Vom Ufer fortgestoßen, ruderte ich auf dem reißenden Strom des Lebens dahin. Je mehr ich in der Mitte der Strömung kam, umso mehr Menschen begegnete ich. Lachende, singende, lärmende Menschen, die alle in einer Richtung dahinfuhren, und niemand fragte danach, ob denn die Richtung stimmte, in der die Fahrt ging. Plötzlich hörte ich durch das Gewirr das Tosen und Brausen der Stromschnellen und ich sah, wie vor mir ein Lebensschiff nach dem anderen kenterte und unterging. Da kam ich zu mir und hielt inne mit der wahnsinnigen Fahrt. Mit aller Gewalt ruderte ich zurück, stromaufwärts dem Ufer zu. Und endlich kam ich heraus aus der gefährlichen Strömung. Das Ufer, von dem ich losgetrieben war, war der lebendige Gott. Nun war ich zu ihm zurückgekehrt und geborgen. Leo Tolstoi, russischer Dichter. Und wir wissen aus seinem Leben, dass das echt war. Eine echte Buße, eine echte Umkehr mit Konsequenzen zum kommenden Gott. Und ein solches Leben ist anders. Das Leben der Bekehrten, der Umgekehrten ist anders. Spurgeon, der große baptistische Prediger des 19. Jahrhunderts, Charles Spurgeon, hat mal gesagt, wenn wir bekehrt sind, dann muss das die Kuh im Stall merken. Wahrscheinlich hat er an Sprüche 12, Vers 10 gedacht. Sprüche 12, Vers 10, könnt ihr zu Hause nachlesen. Jedenfalls ein solches Leben, eine Bekehrung, von der die Kuh im Stall etwas merkt, ein solches Leben ist Wegbereitung für den Herrn und hat ganz praktische Konsequenzen. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Waren ärmere Zeiten damals. Da gab es Menschen, die froren, weil sie kein Hemd hatten, Menschen, die hungerten, weil ihnen das Nötigste fehlte. Teilen, sagt Johannes. Teilt mit anderen. Auch wenn es mehr nicht ist, denken wir vielleicht. Wirklich? Da sagt einer zu seinem Freund, sag mal, wenn du 5 Fernseher hättest, würdest du mir einen schenken? Ja. Wenn du 5 Autos hättest, würdest du mir eins schenken? Klar. Wenn du 5 Hemden hättest, würdest du mir eins schenken?
Nö.
Warum nicht? Fragt der Freund entsetzt. Kennt ihr die Antwort? Ha? Genau. Es ist leicht theoretisch zu sagen, ja, wenn ich 5 Autos hätte, würde ich dir eins schenken können. Ne? Aber 5 Hemden habe ich. Plötzlich wird es konkret, ne? Teilen, abgeben, so leicht ist das gar nicht. Aber anders können wir nicht Wegbereiter sein. Wegbereiter des Gottes, der kommt und der nicht nur etwas aufgibt, sondern alles. Der nicht nur etwas verschenkt, sondern der sich selber schenkt. Und der nicht nur etwas gibt, sondern der sein Leben für uns dahin gibt. Teilen. Nicht nur Geld. Auch Zeit, Liebe, Nähe, Freude und Leid. Teilen. Und nicht mehr nehmen, als mir zusteht, sagt Johannes dem Zöllner. Der Söldner soll mit seinem Soll zufrieden sein und Menschen nicht erpressen oder berauben. Och, wenn es mehr nicht ist. Doch, Jesus hat dann später auch noch mehr und anderes zu sagen. Aber wer schon auf Johannes nicht hören will, wie will der auf Jesus hören? Wer schon nicht tun will, was Johannes sagt, wie will der tun, was Jesus sagt? Ums Vorbereiten geht's. Den Weg vorbereiten, auf dem Jesus zu uns kommen kann. Also fangen wir an. Bereiten wir dem Herrn den Weg. Nicht in Gedanken, nicht nur mit Worten, sondern mit unserem ganzen Leben.
Vers 15.
Das Volk war voll Erwartung und fragte sich, ob Johannes vielleicht der versprochene Retter sei. Da erklärte er allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, um die Spreu vom Weizen zu scheiden und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu wird er in einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf und verkündete ihm die gute Nachricht vom Kommen des versprochenen Retters. Johannes widersteht der Versuchung, sich selbst ins Rampenlicht zu rücken, sich selber groß zu machen. Widersteht der Versuchung, sich selber die Hauptrolle zuzusprechen. Er spielt nur die zweite Geige und dabei bleibt er. Er zeigt auf den, der kommen soll, den Herrn der Welt, den König der Könige. Das ist der Inhalt seines Lebens, der auf Jesus zeigt. Nicht mehr und nicht weniger. Und er kuscht auch nicht vor den Mächtigen. Er kneift nicht, wenn es gefährlich wird. Vers 19. Johannes tadelte auch den Fürsten Herodes, weil er Herodias, die Frau seines Bruders, geheiratet und auch sonst viel Unrecht getan hatte. Deswegen ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen und lud zu allem anderen auch noch diese Schuld auf sich. Johannes im Gefängnis, und wir wissen, noch im selben Jahr fällt er einer Laune des Königs zum Opfer und wird geköpft. Und es endet ein ziemlich kurzes Leben. 30 Jahre, keine 30 Jahre ist er alt geworden. Und was hat er gehabt vom Leben, könnte man fragen. Naja, wir reden heute immer noch von ihm. Ja, er hatte nur eine Nebenrolle. Aber weil der Hauptdarsteller die absolute Nummer 1 ist, deswegen ist auch die Nummer 2 nicht vergessen. Und auch nicht alle anderen. Und auch wir, liebe Schwestern und Brüder, werden nicht vergessen werden, wenn wir nur für Jesus leben. Wenn mehr von uns nicht gesagt werden kann, als dass wir Hinweisgeber auf Jesus sind. Dass Jesus in unserem Leben wichtig war. Wenn mehr von uns nicht gesagt werden kann, dann werden auch wir nicht vergessen werden. Weil es nichts Größeres und Wichtigeres und Sinnvolleres geben kann, als das Hinweisgeber zu sein auf den, um den es wirklich geht. Vorbereiter für den, der die Zukunft ist. Johannes gibt es nicht ohne Jesus. Und uns, liebe Schwestern und Brüder, kann es auch nicht geben ohne Jesus. Und kann ja sein, dass das manch einem auf den Zeiger geht. Aber ich will gern ein Jesus-Zeiger sein. Mehr brauche ich gar nicht. Auf Jesus zeigen mit meinem ganzen Leben. Das würde ich gern. So wie Johannes. Ich und du auch. Amen. Amen.